Deutschlandfunk, das war der Tag.
Guten Abend, mein Name ist Rainer Brandes. Die unendliche Geschichte geht weiter, die Suche nach einem Kompromiss für eine Grundrente. Morgen sollte eigentlich der Kompromiss verabschiedet werden, doch daraus wird nichts. Eine Woche musste das deutsche Rettungsschiff Alan Kurdi warten. Heute durfte es dann anlegen in Süditalien. Saudi-Arabien kündigt den vielleicht größten Börsengang der Wirtschaftsgeschichte an. Der staatliche Ölkonzern Aramco soll an die Börse. Und Angela Merkel kündigt eine Offensive zur Förderung von Elektroautos an. Und um 11:30 erzählen Zeitzeugen von ihrer Zeit im DDR-Sport dann in unserem Sportgespräch. Die Opposition beschwert sich ja schon seit Wochen. Die Große Koalition bekomme nichts mehr hin, nicht einmal die Grundrente, obwohl doch alle der drei beteiligten Parteien sie wollen. Und heute Abend muss man sagen, die Einschätzung der Opposition entbehrt nicht jeder Grundlage. Am Freitag hieß es, ein Kompromiss sei eigentlich schon gefunden. Am Montag sollte dann die Arbeitsgruppe letzte Details klar machen. Am Abend dann der Koalitionsausschuss alles beschließen. Doch heute, am späten Nachmittag, kam dann die Nachricht, die GroKo vertagt sich erneut. Deutschlandfunk-Hauptstadt-Korrespondent Volker Findhammer erläutert, woran es gescheitert ist.
Es war nach der 11-stündigen Marathonsitzung der Arbeitsgruppe am vergangenen Donnerstag schon klar, dass die Annäherung der Koalitionspartner bei der Grundrente schwierig bleibt, obwohl die Konturen einer möglichen Verständigung danach die Runde machte. Informell galten 2 Milliarden Euro als die maximale Obergrenze für die Grundrente, wodurch der Kreis der Empfänger von 3 auf 1,5 Millionen Menschen zusammenschmelzen sollte. Auf dieser Linie wollte man weiterarbeiten, damit der Koalitionsausschuss am Montagabend vielleicht den Schlusspunkt setzen könnte. Doch schon tags darauf wuchsen die Widerstände in der Union. Gesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete in einem Tweet Berichte als falsch, wonach sich die Unterhändler verständigt hätten, dem Wunsch der SPD zu folgen und auf eine Prüfung der Bedürftigkeit als Voraussetzung für die Auszahlung der Grundrente zu verzichten. Die Grundrente kann Spahn zufolge nur unter drei Voraussetzungen gelingen: eine harte Einkommensprüfung als Bedürftigkeitsprüfung, eine Begrenzung der Gesamtausgaben sowie als Gegenleistung Maßnahmen zur Konjunkturförderung. Auch andere Unterhändler, wie etwa CDU-Fraktionsvize Hermann Gröhe, sprachen nur von einer relativen Annäherung. Heute wurde dann der Brandbrief der Arbeitgeber bekannt, den BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter an den CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus verschickt hat und wo die Einhaltung des Koalitionsvertrages und Ausgaben von maximal 200 Millionen Euro für eine Grundrente mit Bedürftigkeitsprüfung gefordert werden. Sprengstoff für ein Treffen, das am späten Montagabend die Lösung bringen sollte. Die CDU zog deshalb am Sonntagnachmittag die Reißleine mit dem Hinweis, es gebe noch offene Punkte, die im Laufe der Woche sorgfältig geklärt werden müssten. Erst am kommenden Sonntag soll der Koalitionsausschuss über die Grundrente beraten. Für SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil ein Beleg für die fehlende Geschlossenheit in der Union.
Wir sind seit Monaten im Gespräch. Hubertus Heil hat sein Konzept bereits für Monaten vorgestellt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Stimmen aus der Union, wo ich auch merke, mit Teilen der Union könnten wir seit Wochen eigentlich längst fertig sein. Andere versuchen anscheinend, die Konsenssuche auch zu blockieren. Also da muss die Union jetzt zu einer einheitlichen Linie kommen. Das ist auch Aufgabe der Kanzlerin und der Parteivorsitzenden, jetzt dafür zu sorgen, dass die Union sprechfähig ist bei diesem Thema.
So Klingbeil in der ARD, wobei sich die SPD weiterhin zuversichtlich zeigt, dass am Ende eine Einigung noch gelingen kann. Die sieht man im Prinzip auch in der Union, allein zu welchen Bedingungen, da gehen die Meinungen noch auseinander. Für den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans ist die Verschiebung um einige Tage okay, aber am Ende müsse ein Ergebnis stehen, das beide Seiten akzeptieren können, und das geht für die Union nicht ohne eine Bedürftigkeitsprüfung.
Die Bedürftigkeitsprüfung muss kommen, denn wir wollen, wenn die Grundrente kommt, ein Paket haben, das auch generationengerecht ist und vor allem auch ein Paket haben, das wir uns leisten können.
Aber genau in dieser Frage des sich leisten Könnens wächst in der Union seit einigen Tagen ein ganz anderes Ansinnen. Der Wunsch nach einer Unternehmenssteuerreform. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte das heute erneut betont, dass man eine international vergleichbare Senkung der Unternehmenssteuern brauche, um der Konjunkturflaute zu begegnen. Deshalb gehe es bei der Grundrente letztlich auch um die Gesamtsumme, die man für einen Kompromiss tatsächlich ausgeben will. In 7 Tagen soll diese Frage jetzt gelöst sein, wenn vorher nicht eine weitere Reißleine gezogen wird.
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Eigentlich sollte kein Rettungsschiff mehr tagelang durchs Mittelmeer irren, weil es keine Genehmigung zum Anlegen bekommt. Eigentlich hatten sich ja Deutschland, Malta, Italien und Frankreich darauf geeinigt, die Geretteten unkompliziert untereinander aufzuteilen. Aber das funktioniert nicht. Das Rettungsschiff Alan Kurdi musste eine Woche warten, bevor es heute früh in Tarent in Süditalien landen durfte. Elisabeth Pongratz berichtet.
Die Erleichterung ist den Menschen im Gesicht anzusehen. Das italienische Fernsehen zeigt, wie die Migranten von Bord der Alan Kurdi im süditalienischen Tarent an Land gehen. Einer reißt vor Freude die Arme in die Luft. Dem ersten Eindruck zufolge geht es ihnen einigermaßen gut, so Battista Vaccaro von 118 Taranto. Ihr Gesundheitszustand ist ziemlich gut. Einzelne sind traumatisiert oder auch durch Schusswaffen verletzt. 6 oder auch 7 müssen wir genauer beobachten, aber im Großen und Ganzen geht es ihnen gesundheitlich gut. 88 Migranten sind nun in Sicherheit und die ihnen nach Angaben einer örtlichen Stadträtin auch mehrere unbegleitete Minderjährige und eine Frau. Erleichtert ist auch die Crew des Schiffes. Kapitänin Bärbel Beuse spricht von einer problemlosen Ankunft.
Der Hafen hat uns sehr freundlich empfangen. Es war alles hier sehr professionell vorbereitet, um die Leute zu übernehmen. Es stand ein medizinisches Team bereit, das geguckt hat, ob jemand da versorgt werden musste.
Mehr als eine Woche lang war das Rettungsschiff der deutschen Organisation CI auf hoher See im Mittelmeer. Kein Hafen wollte es aufnehmen. Am vergangenen Wochenende hatte die Alan Kurdi die Menschen aus einem havarierten Schlauchboot aufgenommen. Bei der Rettungsaktion sei sie dabei von libyschen Einsatzkräften bedrängt worden.
Plötzlich erschienen diese Boote und die Geflüchteten gerieten in Panik. Sie sprangen ins Wasser. Sie hatten offensichtlich Angst vor diesen Menschen.
Auch Schüsse seien gefallen. Auf der Alan Kurdi wurden die Menschen dann mit dem Nötigsten versorgt. Doch je länger die Situation anhielt, desto angespannter wurde die Lage. Währenddessen rang Europa um eine Lösung. Schließlich sagten mehrere Länder zu, die Geretteten aufzunehmen. Die Migranten werden nun nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Irland aufgeteilt. Auch in Italien bleiben mehrere Menschen. Erst am Freitagabend hatte das italienische Innenministerium grünes Licht für die Einfahrt nach Tarent gegeben. Kurze Zeit später steuerte das Schiff, nach eigenen Angaben in Absprache mit den Behörden, italienische Hoheitsgewässer an. Das Wetter sei zu schlecht gewesen, man suchte den Schutz der Küste. Auch habe sich die Situation an Bord dramatisch verschlechtert. Mehr als 36 Stunden war die Alan Kurdi dann noch auf dem Meer unterwegs, bis sie Tarent erreichte. Auch dort in Apulien herrschte schwerer Seegang und starker Wind. Doch schließlich konnten alle Migranten sicheren Boden betreten.
Die Migranten auf der Alan Kurdi durften in Italien an Land gehen, Elisabeth Pongratz berichtete. Was dabei oft untergeht, es sterben Migrantinnen und Migranten nicht nur im Mittelmeer. Auch auf dem Landweg bezahlen viele mit ihrem Leben. Das UN-Flüchtlingshilfswerk sagt jetzt wahrscheinlich sogar mehr als auf dem Meer. Dietrich Karl Meurer.
Seit 2014 kamen laut der Organisation für Migration im Mittelmeer mehr als 19.000 Flüchtlinge ums Leben. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte nun der Sondergesandte des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Costel, wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst. Konkrete Statistiken liegen jedoch nicht vor. Die Zahl könne auch viel höher sein, so Vincent Costel. Niemand könne es mit Sicherheit sagen, aber es sei eine Tragödie. Auf ihrer Flucht in Richtung Nordküste Afrikas durch die Wüste vertrauen sich viele Menschen Schleppern an. Sie werden aber auch Opfer von Übergriffen. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind die Haupttodesursachen auf den Landrouten Verkehrsunglücke, gefolgt von Verdursten, Gewalttaten, Verhungern und Krankheiten. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sagte der Welt am Sonntag, man warne die Migranten vor der gefährlichen Schleppertour durch die Wüste und verstärke in ihren Herkunftsländern die Unterstützung, um ihnen eine Lebensperspektive zu geben. Das bedeutet vor allem Bildung, Ausbildung und Arbeit.
Aus Genf berichtete Dietrich Karl Meurer. In Hongkong sind die Proteste gegen die Regierung wieder eskaliert. Unter anderem hat die Polizei versucht, mehrere Einkaufszentren gewaltsam zu räumen. Benjamin Eisel.
Die Bilanz einer weiteren Nacht der Gewalt in Hongkong. Die Krankenhäuser der Stadt melden mehr als 50 Verletzte. Einer von ihnen befindet sich in kritischem Zustand. Die Polizei hat mehr als 200 Menschen festgenommen. Die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie hat die gewaltsamen Proteste aufs Schärfste verurteilt. Man werde weiter hart gegen Vandalismus vorgehen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss an eine nicht genehmigte Demonstration gestern Nachmittag errichteten Aktivisten Barrikaden an verschiedenen Orten im Zentrum Hongkongs. Sie warfen selbstgebastelte Brandsätze und Pflastersteine in Richtung Polizei. Gewalttätige Demonstranten beschädigten U-Bahn-Stationen, Geschäfte und das Büro der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, wo sie die Fensterscheiben einwarfen. Die Hongkonger Polizei schaffte es nicht, die gewalttätigen Proteste einzudämmen, trotz ihrer neuen Taktik, schnell und hart gegen die Aktivisten vorzugehen. Die Polizisten setzten Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas, Knüppel und Pfefferspray ein. Seit Juni gibt es in Hongkong Woche für Woche Proteste gegen die Regierung, die immer wieder in Gewalt umschlagen. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch ein geplantes Gesetz, das es ermöglichen sollte, Verdächtige nach Festlandchina auszuliefern, wo es im Gegensatz zu Hongkong keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Die Regierung hat das Auslieferungsgesetz inzwischen zurückgezogen, die Proteste gehen trotzdem weiter.
Aus Hongkong Benjamin Eisel. Aramco ist der größte Ölkonzern der Welt. Insofern ist klar, dass da enorme Werte dahinter stehen. Bisher können Anleger allerdings nicht an das Vermögen ran, denn Aramco ist vollständig im Besitz des saudischen Königshauses. Das hat jetzt aber angekündigt, das Unternehmen zumindest teilweise an die Börse zu bringen. Björn Blaschke mit den Einzelheiten.
Ich verkünde hiermit Aramcos Absicht, an die saudi-arabische Börse zu gehen. Das erklärte Amin al-Nasr, der Präsident des weltgrößten Energiekonzerns. Die Kapitalmarktbehörde des Königreiches Saudi-Arabien teilte daraufhin offiziell mit, sie sei entschlossen, den Antrag von Aramco für die Registrierung als Börsenunternehmen anzunehmen. Wann der Börsengang genau stattfindet, wurde noch nicht mitgeteilt. Der Termin bleibt erst einmal das Staatsgeheimnis, das der saudi-arabische Energieminister Abdulaziz bin Salman vor ein paar Tagen aus dem Zeitpunkt für den Börsengang machte. Er wird zur richtigen Zeit kommen, mit dem richtigen Ansatz und bestimmt mit der passenden Entscheidung. Und es wird eine saudi-arabische Entscheidung, genauer gesagt eine Entscheidung von Prinz Mohammed. Klar, denn Aramco gehört derzeit noch zu 100% der saudi-arabischen Königsfamilie und er bringt etwa 60% der Regierungseinnahmen Saudi-Arabiens. Und Kronprinz Mohammed, der Sohn von König Salman, gilt als tatsächliches Oberhaupt der Familie und als eigentlicher Herrscher über Saudi-Arabien. 2016 hatte der Kronprinz den Börsengang von Aramco angekündigt, als Teil seiner Vision 2030. Mit der will er die saudi-arabische Wirtschaft umbauen. Sie ist heute noch fast vollständig abhängig vom Öl. Die erhofften Gewinne aus dem Aramco-Börsengang will Kronprinz Mohammed in andere Wirtschaftssektoren investieren, um so unabhängig vom Öl zu werden. Nach Kronprinz Mohammeds Plan soll die Aramco AG mit bis zu 2 Billionen Dollar bewertet werden. An der Börse verkaufen will er einen Anteil von 5%. Das soll 100 Milliarden Euro bringen. Die Hoffnung darauf sei übertrieben, sagen Experten. Sie stellen Vergleiche an, zum Beispiel mit US-Technologiegiganten wie Microsoft oder Apple. Beide werden mit jeweils 1 Billion US-Dollar bewertet. Auch Mamdouh Salameh dämpft den saudi-arabischen Optimismus. Salameh ist Spezialist für Ölwirtschaft, berät unter anderem die Weltbank und äußerte sich beim Nachrichtensender Al Jazeera. Es gibt Zurückhaltung bei den möglichen Aramco-Investoren. Sie sagen, bis wir keine unabhängige und internationale Prüfung der saudi-arabischen Reserven vorliegen haben, werden wir die erhofften Summen nicht investieren. Zumal die Ölpreise ohnehin gefallen sind, schon allein weil die USA ihre Ölproduktion gesteigert haben. Außerdem hat der Angriff auf 2 Aramco-Anlagen im September zu Produktionsausfällen geführt und viele Investoren beunruhigt. Mit der Bekanntgabe, dass Aramco einen Börsengang machen wird, nimmt Kronprinz Mohammed möglicherweise eine geringere Bewertung von Aramco in Kauf. Wahrscheinlich hofft er, dass ein guter Börsenstart in Saudi-Arabien den Wert des Unternehmens wieder steigert, bevor die Aktien dann auch im Ausland angeboten werden. Nächsten Monat gibt es vielleicht mehr Klarheit. Es heißt aus eingeweihten Kreisen, Mitte Dezember sollen Aramco-Aktien erstmals in Saudi-Arabien gehandelt werden.
Aus dem Studio Kairo berichtete Björn Blaschke. Deutschland hat sich mehrfach geweigert, mutmaßliche IS-Kämpfer zurückzunehmen, auch wenn sie Deutsche sind. Die Türkei will das jetzt nicht länger dulden. Die Regierung in Ankara will 20 IS-Kämpfer nach Deutschland abschieben. Karin Senz.
4 der deutschen Kämpfer habe man während der Offensive in Nordsyrien gefasst. 16 weitere sitzen angeblich schon länger in Abschiebezentren. Das erklärte Kommunikationsdirektor Altun dem Tagesspiegel. Er forderte die volle Zusammenarbeit und die aktive Partnerschaft der Verbündeten der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus. Zuvor hatte der türkische Innenminister Soylu kritisiert, dass mehrere europäische Staaten IS-Anhängern die Staatsbürgerschaft entzogen hätten. Das sei unverantwortlich, die Türkei sei kein Hotel für IS-Mitglieder. In Syrien sind mehrere Gefängnisse für IS-Kämpfer und ihre Familien. Schon die Kurdenmiliz YPG, die das Gebiet zuvor kontrolliert hatte, hatte europäische Länder aufgefordert, ihre gefangenen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Bis jetzt hat die Bundesregierung aber nur einige Kinder von IS-Anhängern nach Deutschland zurückgeholt. Nach ihren Angaben waren vor dem türkischen Einmarsch gut 100 IS-Kämpfer aus Deutschland in Syrien in Haft. Bis jetzt ist nicht klar, wie Berlin mit ihnen umgehen will. Kritiker sprechen bei den Gefängnissen in Syrien von einem europäischen Guantanamo, da die Kämpfer dort ohne Verfahren säßen. In Deutschland wird befürchtet, dass sie aufgrund einer schwierigen Beweislage nach einem Prozess freikommen könnten.
Aus Istanbul, Karin Senz. Wenn Sie sich ein Elektroauto kaufen wollen, dann unterstützt Sie der Staat dabei. Allerdings kauft trotzdem fast niemand ein reines Elektroauto. Morgen tagt im Bundeskanzleramt der Autogipfel. Mit dabei Minister, Regierungschefs, Autobosse. Und die Antwort der Kanzlerin lautet: noch mehr Geld vom Staat für Elektroautos. Dirk Rodenkirch blickt voraus.
Wir wollen den Wandel in der Mobilität vorantreiben. Das hat die Bundeskanzlerin mit Blick auf das Treffen mit der Autoindustrie noch einmal bekräftigt. Dafür braucht es einen Durchbruch bei alternativen Antrieben, vor allem bei der Elektromobilität. Denn die zündet in Deutschland bisher nicht. Aus mehreren Gründen, die auch der Verkehrsminister immer wieder beklagt. Es gibt zu wenig Modellauswahl, es fehlt an Stromtankstellen und die Preise für E-Autos sind für viele Menschen zu hoch. Hier will die Bundeskanzlerin unter anderem ansetzen. Die Förderung von E-Autos steht laut Angela Merkel ganz oben auf der Tagesordnung.
Zum Beispiel durch eine Kaufprämie, auch Umweltbonus genannt, an der sich die Bundesregierung genauso wie die Automobilfirmen beteiligen.
Eine solche Kaufprämie gibt es bereits seit mehreren Jahren. Aber auch sie hat die Nachfrage nach E-Autos nicht wirklich angeheizt. Die Große Koalition will die Prämie nun erhöhen. Zumindest für Autos, die nicht mehr als 40.000 Euro kosten. Bisher gibt es pauschal einen Zuschuss von 4.000 Euro für reine Elektroautos und 3.000 für Hybride. Das Geld kommt je zur Hälfte vom Bund und den Autoherstellern. Mit wie viel Zuschuss wechselwillige Autofahrer künftig rechnen können, da hält sich auch Verkehrsminister Andreas Scheuer bisher bedeckt.
Wir haben ja ein bewährtes System, aber wir haben gesagt, wir staffeln das Ganze. Das wird jetzt genau noch ausgearbeitet vom Finanzministerium, aber trotzdem wird es ein klares Signal geben für alternative Antriebe.
Diese Berechnungen kommen dann vermutlich beim Spitzentreffen mit den Herstellern auf den Tisch. Zweiter wichtiger Punkt der Beratungen.
Wie können wir die Infrastruktur für die Elektromobilität aufbauen, damit Menschen Vertrauen haben, sich ein E-Auto zu kaufen? Hierfür wollen wir 1 Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 schaffen.
So Merkel in ihrer Videobotschaft. Und so wurde es auch im Klimapaket der Bundesregierung festgeschrieben. Merkel sagte, die Industrie werde sich am Aufbau der Ladesäulen beteiligen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil forderte, dass bei dem Treffen verbindliche Beschlüsse getroffen werden. Bis spätestens 2021 müssten 100.000 öffentliche Ladepunkte fest zugesagt werden. Derzeit gibt es nur 20.000 in Deutschland. Damit ist kein Durchbruch zu schaffen.
Dirk Rodenkirch berichtete, eine noch viel umweltfreundlichere Form der Elektromobilität ist schon seit Jahrzehnten etabliert, die Eisenbahn. Auch die will der Bund stärker fördern, aber erstmal will sich der Vorstand der Deutschen Bahn selbst besser fördern, mit höheren Gehältern. Das findet der Verkehrsminister allerdings nicht förderungswürdig, Vera Wolfskämpf.
Erst bessere Ergebnisse, dann bessere Vergütung. So sieht es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Eine Gehaltserhöhung bei den Bahnvorständen hielte er für ein falsches Signal, sagte Scheuer der Nachrichtenagentur dpa. Wie aus Aufsichtsratskreisen verlautete, soll ein Teil des bisher sechsköpfigen Vorstandes mehr Geld bekommen. Vorgeschlagen sei ab dem kommenden Jahr eine Gehaltserhöhung von 400.000 auf 585.000 Euro jährlich. Zuerst hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet. Demnach gingen die Pläne auf ein internes Gutachten einer Unternehmensberatung zurück, in dem es heiße, die Einstiegsgehälter für Bahnvorstände seien im Vergleich zu anderen großen Unternehmen zu niedrig. Am Donnerstag soll der Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens über die höheren Gehälter beraten. Bundesverkehrsminister Scheuer wirbt dafür, die Überlegungen zu stoppen. Erst kürzlich hatte er den Bahnvorstand aufgefordert, Lösungen gegen Zugverspätungen und Ausfälle sowie Personalmangel vorzuweisen. Zudem hatte der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Bundestag bemängelt, die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bahn sei besorgniserregend. Noch in diesem Jahr sei ein Milliardenloch zu befürchten.
Aus Berlin war das Vera Wolfskämpf. Und jetzt haben wir noch zwei Meldungen vom Sport. Der FC Bayern entlässt seinen Trainer Niko Kovac und Lewis Hamilton ist vorzeitig Weltmeister in der Formel 1 geworden. Dazu jetzt Jens Gideon.
Lewis Hamilton ist jetzt schon zum 6. Mal Formel-1-Weltmeister. Damit fehlt dem 34-Jährigen nur noch ein Titel zum Fabelrekord von Michael Schumacher. In Austin reichte dem Mercedes-Piloten ein zweiter Platz im drittletzten Saisonrennen zur vorzeitigen Titelverteidigung. Der Sieg ging in den USA an Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas. Red Bull-Pilot Max Verstappen sicherte sich Platz 3. Enttäuschend ist das Rennen in Texas für Ferraris Sebastian Vettel gelaufen. Der Vierfach-Weltmeister ist schon früh mit einem Schaden an der Radaufhängung ausgeschieden. Bester Deutscher war damit Nico Hülkenberg im Renault auf Rang 9.
Jens Gideon berichtete und jetzt hat Udo Stiel für uns in die Zeitungskommentare von morgen geschaut.
Guten Abend. Ja, kurz vor dem Wochenende war schon fast von einer Einigung die Rede. Nun ist das Koalitionstreffen zum Thema Grundrente verschoben, wegen Uneinigkeit. In den Kommentaren werden Zweifel an der Großen Koalition laut. Die Badische Zeitung aus Freiburg vernimmt, Zitat, ein Brodeln, in dessen Folge alles platzen könnte. Es gibt eben sehr viele Christdemokraten, die der SPD nach dem Schock der Thüringen-Wahl keinerlei Zugeständnisse mehr machen wollen. Sie beharren bei der Grundrente auf einer wie auch immer gestalteten Bedürfnis. Die allerdings die Genossen sehr gerne verhindern würden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schreibt, es drängten sich zwei Interpretationen auf. Entweder hatten die Verantwortlichen in der Union Angst vor einem Aufstand in den eigenen Reihen, oder es werden einfach noch ein paar Tage benötigt, um ein Koppelgeschäft vorzubereiten, das CDU und CSU am Ende die Zustimmung erleichtert. So oder so, die GroKo steht massiv unter Zugzwang. Von einem Ritt auf der Rasierklinge ist in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung die Rede und von einer AKK-Krise. Die Entscheidung zur Grundrente über den kommenden Sonntag hinaus zu verschleppen, ist keine Option mehr. Eigentlich ist alles gesagt, jeder Aspekt durchleuchtet worden. Jetzt wäre Führung gefragt. Offen ist nur, ob die handelnden Akteure noch genügend Kraft und Autorität haben, die eigenen Leute hinter einem Kompromiss zu versammeln. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz fragt, geht es in Wahrheit um Ideologie? Das Grundrententhema droht zum Symbolthema zu werden. Es könnte sein, die SPD sagt, wir bekommen bei diesem Thema exakt das, was wir fordern, oder die GroKo platzt. Damit wäre niemandem geholfen. Das zweite und viel beachtete Thema sind die Morddrohungen gegen die grünen Politiker Claudia Roth und Cem Özdemir. Die Ludwigsburger Kreiszeitung stellt einen Zusammenhang fest, der nicht mehr übersehen werden könne. Je radikaler bei der AfD geredet wird, je stärker sich dort der mit Neonazis sympathisierende und rassistische Höckeflügel durchsetzt, umso mehr trauen sich auch rechte Gewalttäter aus ihren Löchern. Wie halten wir es mit dem Schutz unseres Wertesystems im digitalen Raum, fragt die Heilbronner Stimme. Digitale Plattformen bieten in einem vermeintlich anonymen Umfeld Hetzern die Möglichkeit, gegen alle Regeln des respektvollen Diskurses, mehr noch gegen Strafgesetze zu verstoßen. Das unterhöhlt das Fundament unserer demokratischen Meinungsbildung. Und die Kölnische Rundschau schreibt von einem Angriff gegen unsere Demokratie als Ganzes. Was also ist zu tun? Die Gesetze für erwischte Täter zu verschärfen, wie es Bayerns Innenminister Herrmann vorschlägt, mag richtig sein, reicht aber nicht aus. Breite gesellschaftliche Ächtung von Handlungen und Parolen, die die Freiheit in Deutschland allgemein, Meinungsfreiheit und Menschenwürde, die liberale Ordnung in Frage stellen, tut Not. Jeder Einzelne ist hierbei gefragt und trägt Mitverantwortung für unsere Gesellschaft. Es wird Zeit, dass die viel zu oft schweigende Mehrheit in diesem Lande beginnt, Freiheit und Demokratie aktiv zu verteidigen.
Udo Stiel, danke für diesen Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Und die Grundrente, die ist natürlich nicht nur Top-Thema in den Zeitungen morgen, sondern auch bei uns in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Um 7:15 können Sie ein Interview hören mit dem linken Chef Dietmar Bartsch. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes, bedanke mich im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch diese Nacht.